Im Grundsatz stimmt das, was Sie gesagt haben. Wir waren für alle Bereiche der Volkswirtschaft zuständig und haben Anlagen importiert, entsprechend diesem Prinzip der Anlagenimportordnung. Alles größer als 1 Million für die chemische Industrie, metallurgische Industrie, Energiewirtschaft, Bauindustrie, Elektrotechnik, Elektronik, Automobilbau, auch für die örtliche Industrie. Zum Beispiel Spanplattenwerke waren bei bezirksgeleiteten Industrie angesiedelt. Auch dort haben wir Know-how, also richtig komplette Anlagen mit modernem Know-how importiert. Und ich kann natürlich nur jetzt dann nachher, so wie es auch angekündigt ist, einige Höhepunkte hier mitteilen.
Genau, das habe ich nicht angekündigt, aber das ist
Ja, also gut, wie es
gut.
versucht war, da anzukündigen. Wo
Genau.
denn die Liste der Objekte, die wir behandelt haben in diesen mehr als 20 Jahren, ist lang. Ich will immer nur die der chemischen Industrie hier hochhalten. Das beginnt 1964, da waren wir noch nicht ganz für zuständig, aber IAI hat dann damals zumindest die weitere Bearbeitung geerbt. Also das war Benzinspaltung Lurgi bei Leuna, in Leuna. Ich glaube, das war ein Objekt, das hat heftigen Ärger gemacht, nicht? Das war ein Sandcracker, da hatte Lurgi Riesenprobleme. Damit hatten sich eigentlich ziemlich lange den Zugang auch zur DDR verbaut. So, und ich denke nur auf Terephthalsäure, auch 64, auch das waren alles Objekte, die ja bis zu unserer Zeit hineinwirkten, weil manches nicht klappte. Bis zum Objekt 139 steht hier Anlagen für die hochwertige, nein, diverse Ausrüstung für kosmetische Industrie. Das könnte die Christa Bertag jetzt was zu sagen. Ich glaube, das waren Lippenstifte, Behälter für Lippenstifte, Tuben und alles Mögliche sowas, ja. Also das Feld war von Kernkraftwerk bis eben zu Lippenstiften doch recht breit. Außenhandelsbetrieb, eigentlich leichter auszusprechen als diese Postkutsche da von dem Cottbusser. Aber ich habe mal gegoogelt, unter AHB tauchen dann auf Außenhandelsbedarf, also AHB, Außenhandelsbedarf oder Anschlussheilbehandlung. Ich meine, besonders gut finde ich noch, das hat ja auch noch Sinn, Advanced High Performance Bus, also auch AHB. Unter dieser Abkürzung taucht es bei Google, aber kein Außenhandelsbetrieb. Also wir müssen, glaube ich, vielleicht auch noch mal bei Wikipedia was tun,
Ja,
um
allerdings.
das da mal
Ja.
reinzustellen. So, denn das tut irgendwie weh. Ja? Also,
Finde ich
das
schon.
ist ja, das ist ja zumindest ein Begriff, der auch Historie hat, der in der Geschichte gestanden hat, also in der Wirtschaftsgeschichte. Und das müsste zumindest als Terminus ja vorhanden sein. Ich meine, dass man nun dazu unterschiedliche Auffassungen hat, warum solche Auslandsbetriebe, weißt du, gut, das kann man gar nicht sein. Es hat ja aber unseren gesellschaftlichen Bezug und das war ja auch unser, aber es ist ein feststehender Begriff. Und sie haben ja auch in der Welt was bewegt. Außenhandelsmonopol, da findet man natürlich doch eine ganze Menge drin, das beschrieben, also Struktur, Umfang, Richtung der Außenhandelsbeziehung, Vermeidung von Zahlungsbilanzungleichgewichten, Walter, nicht? Das hörst du als alter Finanzer sicher gerne. So, aber immerhin, dieses Außenhandelsmonopol, das muss man natürlich auch nochmal deutlich sagen, war in unserer Verfassung verankert. Im Kapitel 2, Artikel 9, Absatz 4 und 5.
Welcher Verfassung?
In der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik, also in der Fassung von 74.
Ach, und dann erst. Also 68 ist
Ja,
ja
ja.
begründet, ne?
Ja,
Ja,
also
genau.
68, also in der Fassung von 74. Also 68, glaube ich, stand es noch nicht so definitiv drin, ja. In der sowjetischen Literatur findet man natürlich immer wieder, und das ist sicher jetzt ein Begriff, der auch oft benutzt wird, als Kommandohöhe in der Wirtschaft. Finde ich arg militärisch natürlich strapaziert, war sie ja auch so, aber der Staat war natürlich aufgrund seiner Einbindung in das Gesamtweltwirtschaftssystem auch gezwungen, hier die genaue Kontrolle zu haben. Und es war natürlich auch eine Stelle, an der er leicht verwundbar war, wenn andere sich gegen ihn auf diese Art und Weise verschworen haben, was oft genug vorkam. Ich meine, Gerhard Beil, ich nehme das Buch noch mal in die Hand, beschreibt er die ganzen Angriffe gegen die DDR und die Embargos, die gegen die DDR gefahren wurden. Also hier musste der kleine Staat DDR natürlich auch immer gewappnet sein, dahinter zu stehen. Natürlich war dann mit dem Außenhandelsmonopol auch eine bestimmte Struktur verbunden. Damit entstanden diese Außenhandelsbetriebe. Und IAI war nun insofern noch der Sonderfall, dass der Betrieb eben gegründet wurde, man muss das auch immer in dieser Relation haben, diese 17 Millionen sind ja gemessen an manchen europäischen Staaten, ist jetzt ja nun so groß wie heute in Nordrhein-Westfalen, nicht? So war das natürlich auch eine Größenordnung, die man dann auch beherrschen konnte, also auch auf eine solche zentrale Art und Weise, obwohl es auch in der Wirtschaftsgeschichte solcher Art Handelshäuser gibt, Beispiel Japan, nennen sie auch Handelshäuser, aber sind natürlich anders noch verankert gewesen, die haben auch Kapitalanteile auch immer in der Industrie gehabt, also wie Mitsui oder Mitsubishi oder Ziito, wie sie alle hießen. In der Bundesrepublik gab es vielleicht ein Beispiel dieser Art, das war Ferrostahl, das war eigentlich auch eine große Handelsfirma, aber auch sie hatte eine Verankerung teilweise auch in Produktionsbetrieben, Dillinger Stahlbau beispielsweise gehörte eben zu Ferrostahl dazu. So, und insofern war jetzt hier mit dieser Aussage, einen solchen Betrieb zu gründen, die Absicht nicht nur Butter, also Know-how, für solche Arbeit zu bündeln, was sicher sehr vorteilhaft war, letztendlich dann auch in der Vorbereitung und der Bewältigung solcher Aufgaben, dass das Wissen dort konzentriert war, das hat sich sehr oft sehr gut ausgezahlt eben. So war natürlich die andere Frage, dass solche Dinge immer natürlich politisches Gewicht hatten. Der Gerhard Ball beschreibt das ja auch in seinem Buch nochmal, dass mit solchen Großobjekten, gerade in kapitalistischen Industrieländern, natürlich immer Großkonzerne verbunden waren. Und Großkonzerne heißt natürlich auch, Einfluss in der Politik zu haben. So, und insofern war manches, also nicht, das wird ja auch oft unterstellt, dass solche Entscheidungen für Großprojekte immer politische Entscheidungen waren. Letztendlich waren es natürlich in dem Sinne politische Entscheidungen, in dem das Politbüro den letzten Segen gegeben hat und gesagt, ja gut, wir machen das so. So, aber sie waren qualifiziert, hochgearbeitet von der Industrie und den Außenhandelsbetrieben, sowohl in der ganzen wissenschaftlich-technischen Bestimmung dessen, was gekauft werden soll, so als auch dann natürlich in der kommerziellen und finanziellen Absicherung, die dahinter steht. Also kommerziell, juristisch, sage ich mal. So, wir waren etwa, wie von Ihnen schon gesagt, 500, 550 Leute, es schwankte ein bisschen, wir waren nochmal bloß 480. Hat sich auch ein bisschen immer angelehnt an die Beschäftigung oder an die Aufgaben oder Objekte, Anzahl der Objekte, die wir hatten, dass wir mal sagen konnten, gut, wir konnten mal ein bisschen verringern. War auch ein Punkt, wo immer drauf geachtet wurde. Also wir hatten ja unseren Aufsichtsrat im Ministerium für Außenhandel. Wo heute immer gesagt wird, also Aufsichtsräte, nicht? Ja. Ich meine, wir waren ein selbstständig agierender Betrieb, natürlich mit der Einbindung in alle wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Prozesse. Aber wir hatten natürlich auch unsere Oberaufsicht, die war im Ministerium für Außenhandel. Mal abgesehen über die freundlichen Kollegen, die immer vom Finanzministerium oder von der staatlichen Finanzrevision bei uns jedes Jahr eingucken, um dann unsere Bilanz zu prüfen. Ich gucke mal deshalb den Walter Siegert hier an, weil er ja aus dem Bereich verantwortlich kommt. Aber die kam ja auch von der Hertha, nicht, glaube ich. Von der Hertha König. Generaldirektor, stellvertretende Generaldirektoren, das waren dann für die Bereiche, die ich bereits nannte, also Energie, Chemie, Metallurgie und anderes. Ich sage jetzt mal anderes, das splittete sich schon nochmal auf. Darunter waren dann Kontore, die unter der Leitung eines Stellvertreters arbeiteten. Dort gab es dann Gruppen und die Kaufleute, die direkt auch dann natürlich an der Front mitgearbeitet haben. In den Querschnittsabteilungen, wie Bereich Ökonomie, Hauptbuchhalterbereich, gab es Abteilungen, auch Gruppenleiter. Ich habe ja einen ehemaligen Stellvertreter von mir mitzusetzen, den Wolfgang Süß, der für den Länderbereich zuständig war. Also dort lag so diese handelspolitische Steuerung. Das war der zuständige Abteilungsleiter dazu, der Rolf Pienert. Und für die sozialistischen Länder war es die Ursula Wacker, die da sitzt. Also das waren dann natürlich arbeitende Abteilungen, die im Querschnitt im Außenhandelsbetrieb bestimmte Prozesse immer analysierten oder aufpassten, in Anführungsstriche, so dass man auch das ausgewogen, balanciert positioniert. Also wenn es darum ging, eben Anfragen zu gestalten, sei es also, wir hatten ein Objekt, ein größeres, hat natürlich dann noch mehr Vorbereitungs- und Denkarbeit erfordert, dass man dann die Schwerpunktländer in den kapitalistischen Industrieländern wie Frankreich, Italien, Österreich entsprechend nach vorne rückte, möglichst mit Leuten, dass die westdeutschen Brüder und Schwestern, das konnten wir eigentlich immer, klar. Also dort hätte man für jedes Objekt auch einen entsprechenden Partner gefunden, aber die DDR brauchte natürlich auch in der Ausgewogenheit eine gute Konkurrenzsituation, auch unter den Ländern. Japan gehört natürlich auch zu den Ländern, die wir stark mit einbezogen hatten. So, das Ganze spielte sich immer ab, auch die internen Geschehen, das kennen viele ja, in sogenannten Dienstberatungen, die turnusmäßig, wie das Politbüro dienstags tagte, tagten wir immer montags früh. Es wird geschmunzelt, ja, Wolfgang. So, da gab es langfristig vorbereitet Vorlagen für bestimmte Themen, wo analysiert wurde, wie stehen wir dann bei der Import-Exportlinie, wie ist die Warenbewegung, das heißt also, wie ist die Erfüllung der Lieferungen oder Leistungen, die aus dem Ausland für bestimmte Baustellen vorgesehen sind, wurden dann die entsprechenden Soll- und Ist-Vergleiche dann hergestellt. Oder wo gab es Gefahren, dass also Objekte vielleicht nicht termingerecht in Betrieb genommen werden konnten oder sowas. Also es gab also ständige Bearbeitung und analytische Bewertung aller Vorgänge, die es im AAB für solche Objekte gab. Und für Schwerpunktobjekte natürlich noch in besonderer Weise, weil meistens ja für besonders große Vorhaben auch besondere Institutionen oder Einrichtungen gebildet wurden, die sich oft mit der Kontrolle befassten. Leider ist ja heute der Klaus Blessing durch Urlaub abwesend. Das war so ein besonderer Fall, aber da komme ich nachher auch nochmal drauf. Bei dem PKW-Programm gab es einen Parteistab im ZK, der also ständig unterrichtet werden sollte.
Und bei VW, bei der VW.
Zu dem VW, also zu den Motoren, zu dem Motorenprojekt. So, und das musste ständig berichtet werden, also das lief pausenlos, ich zeige nachher mal Listen dazu auch. So, und das war natürlich eigentlich neben unserer eigentlichen Arbeit, die wir auf den Baustellen zu leisten hatten. Denn wir hatten neben also unserem Apparat, den wir in Berlin hatten, durch den Betrieb selber, hatten wir auch in den größeren Kombinaten der DDR auch Baustellenbeauftragte. Das heißt, wir hatten Kaufleute oder dafür ausgebildete Leute auch auf Baustellen. Das war im Leuna so, das war in den Schweden nicht, aber zeitweise im Düngemittelwerk Rostock. So. Und das heißt also, die vor Ort auch mit dem ausländischen Partner und dem Industriekollegen dann zusammen auch entsprechende Prozesse bearbeiten konnten und möglicherweise auch dann Vorbereitungen treffen konnten, wenn es dort irgendwo Signale gab, Mensch, da läuft irgendwas nicht ganz in die richtige Richtung. Wir haben nach außen hin als Außenhandelsbetrieb den Einfuhrvertrag abgeschlossen. Das heißt, so wie das in dieser Notiz auch stand, die Betriebe waren ja nicht entsprechend den staatlichen Festlegungen berechtigt, direkte Verträge mit ausländischen Firmen zu machen. Dafür war IAI zuständig. Aber zeitgleich wurde mit dem Industriebetrieb oder dem Kombinat, je nachdem, es waren noch einzelne Betriebe, teilweise der inländische Partner, wurden dann Einfuhrverträge abgeschlossen. bei den größeren Vorhaben haben wir das eigentlich in den letzten Jahren immer zeitgleich gemacht, an gleichen Tischen. So, das heißt, der Importvertrag wurde abgeschlossen und gleichzeitig dahinter gleich der Einfuhrvertrag. Das heißt, dort wurde 1:1 das umgesetzt, was eigentlich auch alle gemeinsam erarbeitet hatten. Sowohl das, was wissenschaftlich, technisch oder in der Spezifikation drin stand, kontrolliert werden musste, dass auch das geleistet und geliefert wird, was dort vereinbart wird, so als auch dann die Leistung oder Termine, alles was da mit dem Zusammenhang stand. Wir haben dort auch wieder eine besondere Form gehabt, Verhandlungskollektive. Das heißt, da wurden sowohl die Mitarbeiter der Industrie, also des Außenhandelsbetriebes, des jeweiligen Kontors, der jeweiligen Gruppe verpflichtet. Ich wollte sagen, die wurden gemeinsam vereidigt auf das Projekt, was sie dann zu machen hatten, was immer dann unter Leitung eines Mitarbeiters des Außenhandels stand. Das ging bis zum stellvertretenden Generaldirektor. Bei Großprojekten war er persönlich dafür zuständig. So war auch die Unterschriftsordnung im Betrieb ausgearbeitet. Das heißt, es gab klare Verhältnisse, also bis zu der Grenze ist der bevollmächtigt, bis zu der Grenze der oder zwei gemeinsam, die dann auch entsprechend, wenn die Voraussetzungen inlandseitig klar waren, das heißt, wir hatten die gesetzlichen Grundlagen dafür, es lag eine Investitionsentscheidung vor, die Grundsatzentscheidung, also ein ganzes Sortiment an Unterlagen, die ja aufbereitet oder vorbereitet werden mussten. Es musste ja volkswirtschaftlich eingeordnet werden, was manchmal ein nicht ganz einfaches Problem war. Auch die entsprechenden inlandsseitigen Leistungen und Lieferungen abzusichern. Ein schlüsselfertiges Objekt, ein Idealfall, könnte man sich vorstellen, nicht? Auch ein schlüsselfertiges Haus. Und trotzdem gehört irgendwas noch um dieses Haus drumherum. Da gehört eine Drainage, das Abwasser muss weg, da muss Elektro rangeführt werden, da braucht Wasser. Und bei großen Anlagen brauchen die dann noch verschiedenste Medien. Da müssen die Rohstoffe, die in eine Chemieanlage kommen, müssen zugeführt werden. Da müssen irgendwelche Abprodukte dann abgeführt werden. Wie gesagt, das Geringste ist Strom und Wasser vielleicht an sich, aber jetzt wird dort auch Brauchwasser fällt Wasser an, also Abfallwasser, was irgendwelche Belastungen hat. Das muss ja dann wieder auch irgendwo aufgearbeitet werden, wenn es nicht innerhalb der Anlagen, des Anlagenkomplexes selber dafür vorgesehen ist, muss es außerhalb gemacht werden. Also es ist eine andere Leistung, die dann dafür auch dann bereitgestellt werden muss. Und da gab es so durchaus schon Probleme, das immer in der entsprechenden Bilanzierung der Volkswirtschaft bereit zu haben. Hier, Michael Hoffmann sitzt hier, ein ehemaliger Mitarbeiter auch von mir, der hat mal eine Diplomarbeit geschrieben in den Jahren 71 bis 75. Die habe ich mir jetzt nochmal, die habe ich damals sogar betreut, aber ich habe sie mir nochmal durchgelesen, hat sie mir nochmal geliehen. So, und hat das in einer Präzision dort analysiert, wer welches verschulden. Also inlandseitiges Verschulden, Verkäufer verschulden, ausländisches Verschulden oder so ein Gemisch aus beiden daraus. So, und nein, das ist ein super Beispiel. Verspätung heißt doch immer gleich mehr Geld, nicht? So hat man jetzt ja, hier haben wir ja vor der Haustür in ganz anderen Dimensionen. So, in solche Dimensionen ging es dann nicht, aber schon mal 3-4 Monate Verzug bedeuteten dann auch ein paar hunderttausend D-Mark oder Valutamark mehr Aufwendungen, die man machen musste. Oder es wurde kurzfristig entschieden, also hier gibt es eine Leistung, die kann die DDR doch in der Zeit nicht erbringen, wir kaufen sie zusätzlich. Gab es natürlich auch. Ein Thema, auch hier noch, möchte ich noch was mit anmelden, Referenzbesichtigung. Weil gerade bei diesen Vorgaben für die Anlagen, die wir zu kaufen hatten, galt, sie sollten zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme den Welthöchststand demonstrieren. Nun ist das an und für sich ein Widerspruch in sich. wenn das in Betrieb geht, kann es eigentlich schon kaum mehr Welthöchstand sein. Der Welthöchstand ist eigentlich schon wieder einen Schritt weiter. Und wenn dazu kommt, dass man das aber auch abgesichert haben sollte, das heißt, es sollte möglichst demonstriert sein in Anlagen, die schon funktionieren. Und dann gab es einen Zeitraum bestimmt von 2, eher 3 Jahre bei Großanlagen, ehe das in Betrieb ging. Das heißt also dann die Projektierung noch davor. Also gut, also sicher ein bisschen runtergeschluckt, das ist jetzt sicher auch ein bisschen hier so ein bisschen hochgezogen, wie ich das so sage. Natürlich sollte solche Anlage modern sein, dem wissenschaftlich-technischen Höchststand entsprechen. Und das, glaube ich, ist auch in der Mehrzahl der Fälle gelungen. Die Frau Rundstock wollte mir abfordern, heute eine Einschätzung zur MIGU Leipzig oder Poppel, Gießereiwesen. So, diese Gießerei Leipzig hat uns damals sehr viel Ärger gemacht. Aber das war Welthöchstand, die wir da importiert hatten in Leipzig. Die lief aber hinten und vorne nicht, die Anlage. Die ist 81, als der Honecker in Japan war, haben wir die abgeschlossen. Nicht deshalb haben wir sie abgeschlossen, weil Honecker in Japan war, sondern weil Kubota eigentlich dafür eine sehr kompetente Technik bot. Aber die Anlage ist eigentlich nie so richtig aus den Hüften gekommen. Ja, weil die Leipziger, ich habe das auch mit Brachialgewalt vorhin nochmal gesagt, auch mit der Erregung, die ich damals auch immer hatte, wenn die an eine hochautomatisierte Anlage nur abgezogene Bäcker, Friseure und sonst wen an die Anlage stellen, die absolut nicht geschult waren, die waren nicht in Japan und haben an den Anlagen dort sich ausprobieren können, na, das musste ja schief gehen. So, und dann haben die natürlich auch eine Havarie nach der anderen produziert. Und als wir eigentlich diese Gießerei brauchten, dann in den 80er Jahren, wir brauchten die eigentlich auch für das Pkw-Programm, denn die sollten auch den Motorenguss machen. So, da gab es natürlich höllischen Ärger und wir mussten dann teilweise auch zusätzliches Know-how und zusätzliche Ausrüstung importieren, um das Ganze dann praktisch in Ordnung zu bringen. Also wichtig war zu gucken in der Welt, und das haben unsere Industriekollegen eigentlich immer getan. Hast du jemals ausgeschlossen von Know-how der westlichen Welt, was du nicht kanntest, Karl? Nein.
Also ich rede jetzt nicht unbedingt von meiner Person, auch in der Institution waren wir nicht ausgeschlossen.
Ja. So, also die sind ja auch zu Kongressen gefahren. Sicher war das beschränkt. Das muss man sagen. Das war auch durch die Devisen, die dann dafür vielleicht nicht in genügender Weise zur Verfügung standen, auch beschränkt. Aber wir haben auch Referenzbesichtigungen eben gemacht und da sind Industrieleute auch gemeinsam, die sind in Amerika in Anlagen gewesen, haben sich die angeguckt, weil eine Firma sagte, gut, ich habe die Anlage nur in den USA dazu stehen. Und dann haben wir uns die angeguckt oder sonst wo in Europa oder eben in Japan. Und genauso gehörte natürlich auch dazu dann, wenn der Vertrag abgeschlossen war, auch die Qualifizierung des Personals, das diese Anlage mal zu betreiben hatte. So, das waren Hunderte, die zu Schulungen ins westliche Ausland fuhren. Was für manche Organe vielleicht auch nicht ganz einfach war, da zu beurteilen. Das gebe ich ja zu. Aber die Leute wurden wirklich geschult. Die fuhren auch nach Japan, um eine Lampenlinie, die wir dort gekauft hatten für NAVA, dann sich dort anzusehen, wie das funktioniert und an Ort und Stelle eingeschult zu werden. Und wer sich da eigentlich nicht traute, um solche Forderungen zu stellen, der war selber schuld. Also das muss ich sagen.
Sie haben sie gestellt sozusagen.
Ja, natürlich. Natürlich. Nee, aber nein, auch wer da vielleicht zu dummhäuserisch war, dann, es wird ja oft behauptet, also das, ja, die haben sich da nicht getraut, das vielleicht zu fragen oder sowas. Aber wer da das jetzt nicht traute, zu fragen oder das zu fordern, wie gesagt, der war selber schuld. Also, das funktioniert auch und wir haben auch immer größten Wert darauf gelegt, dann auch in entsprechender Weise dort unterwegs zu sein. Du warst ja selber, vorhin hattet ihr gesprochen über Frau Jäger von Orwell, ihr wart ja selber auch in Japan, ihr wart in den USA zusammen, also mit der Generaldirektorin, aber waren ja auch genügend andere Leute. da aus dem Fachpersonal, die dann auch solche Reisen machen. Ich weiß, in jüngerer Zeit, für jüngere Vorzeit, war ich mal mit Professor Peach bei Eastman Kodak, als es um die ersten Filmmaschinen ging, in Orville zu überholen. Da war die älteste, glaube ich, aus dem Jahre 27, nicht?
Ja,
die standen. Ja, so, und wo wir dringend noch arbeiten, ja, die waren demontiert worden. Die besten Maschinen waren, was ja auch ein Kapitel in der DDR-Wirtschaftsgeschichte war, hat ja hier schon eine Rolle gespielt.
So,
ja, und es musste ja wieder selber hoch, und die DDR war ja in der Filmtechnik nicht schlecht. So, wir waren ja auch eigentlich die Einzigen im sozialistischen Lager. Aber andere wollten uns da auch wenig helfen. Also haben wir auch unsere Probleme gehabt, da ein entsprechendes Know-how zu kriegen. So, nun könnte ich, jetzt haben wir eine halbe Stunde schon, 5 Minuten hätte ich noch. Ja.
Aber wir wollten eigentlich konkret, Herr Roller.
So, jetzt könnte ich,
fangen jetzt mit Eco an, oder?
Ja, warte.
Genau. Konkret die Entwicklungsgeschichte einiger Projekte. Das, denke ich, ist immer das Beste zu erzählen.
Ich war hier, muss bloß meinen richtigen Anfang finden. Wo habe ich denn hier Eco zu stehen?
Das lief ja schon, als Sie Generaldirektor wurden, nicht wahr?
Ja, das war genau im Grunde genommen mein Anfang. Der Vertrag wurde 82 abgeschlossen. Fürs Eco, da ist Eco. Heiner, stimmt das? 82?
81.
81.
Am 15.
Bist du?
Du hast hier von rein.
Ja, nein, ich habe ihn ja bewusst herausgefordert. Ich sage das auch so ganz, ganz zielgerichtet. Gut, da gehörte damals Lothar Falkenberg dazu, aber der Heiner, wir waren ja.
Bitte? Ein anderer Falkenberg.
Ein anderer Falkenberg, ja. So, und wir waren ja, denke ich, bei dem Objekt eng miteinander verbunden. Aber meine erste Begegnung eigentlich mit dem Eco, als ich bei IAI war, war 1971. Ich war Leiter des Länderbereiches und unser Kollege aus dem Bereich 3 damals, Waldemar Harz, Stellvertreter für die Metallurgie, der konnte irgendwie nicht, und ich kriegte von dem damaligen Halbjahr Herrn Stein den Auftrag, da ist die Abnahme der Röstanlage im Eco, da fährst du hin, das machst du. Das war von Rumänien gekauft. Weiß ich, das wirst du dich vielleicht nicht erinnern. Tarom, das war Metarom hießen die, glaube ich. So, habe ich auch noch Bilder davon, war auch dann in der Betriebszeitung vom Eco, damals Eco, dann abgebildet. Das war meine erste Begegnung. Also die Anlage hatte und er ist ein Probetrieb dort gemacht, hat auch die Leistungsnachweise erbracht und konnte also abgenommen werden. Und dann haben wir ja in der Zwischenzeit eine ganze Menge auch für das Eco gearbeitet. Wir haben dort die Bandanlagen, also Reco, Hochöfen an den Bandanlagen, Hertie, die Beizen, die Verzinkungsanlagen. Also es ist eine ganze Menge für den Stammbetrieb dort gemacht worden. Ich glaube, Fino gehörte ja auch zu euch, ne?
Fino auch, ja.
So, das war ja, die machten, glaube ich, Profile machten die, ne? Und so, da haben wir auch gearbeitet. Oranienburg, das Kaltwalzwerk, gehörte auch zu Eco. Dort ist ja eine ganz moderne Kaltbahnanlage noch gebaut worden, wenige Jahre vor Ende der DDR, die Firma Krupp dann übernommen hat, als die Wende kam. Aber ich hörte, sie ist unter erst auch stillgelegt oder verkauft oder sowas. Ne?
Aber Herr Olaf, schön wäre, wenn Sie jetzt nochmal diese Geschichte vom Konverterstahlwerk, weil das würde sich ja sozusagen die Vorgeschichte zu dem, was uns dann
gut
Karl Döring erzählt hat, dann hätten wir den
ja, also sind wir, das wir erzählt, sind ja, würden ja, wir sind ja dort eigentlich deckungsgleich. Das Problem war für Eco, dass der metallurgische Zyklus an einer Stelle endete, wo es unwirtschaftlich war, eigentlich aufzuhören, sondern dass man dann, wenn man schon das Roheisen dort aus den Hochöfen kriegt, das nicht in Massen hat und wieder aufschmelzen muss irgendwo, sondern dass man dann das gleich entsprechend verarbeiten kann. So, und daraus war dann der Auftrag erwachsen für das Ministerium, für Erzbergkammer, Didi und Kali und für das Eco, eine Technologie zu finden, die diesen Zyklus eben erweitert, und so entstand dann die Idee, dieses Konverterstahlwerk zu bauen. Ja, das ist ja über Jahre gegangen, das kann man gar nicht jetzt so aufdröseln. Wir hatten dafür auch ein ganz spezielles Kontor gebildet, so dass ich nur mit diesem Projekt praktisch befasste. Dann der Vertragsabschluss 1981. So, und ich habe hier auch nochmal so, aber das muss man jetzt nicht wiederholen, in welcher Weise sich das ja aufgliederte. Es waren ja gut 2 Milliarden D-Mark oder Valutamark, die dort praktisch investiert wurden. So, also die Konverter, die Bram-Strangus-Anlagen bis hin zu Magnesitsteinefabrik in Aachen. So, und die ganzen DDR-Leistungen, die da ringsherum zu realisieren waren. Also entsprechend meiner Bemerkung von vorhin, schlüsselfertig ist zwar ein schönes Wort, aber dazu gehören wirklich viele, viele weitere Leistungen. Ich hatte hier irgendwo mir dann nochmal rausgesucht, weil beispielsweise wurden dort die Dokumentation, und wir legten bei diesem Projekt auch besonders großen Wert auf sehr detaillierte Dokumentation. Das heißt, die DDR wollte am Ende auch in der Lage sein, in einem möglichst großen Umfang Ersatzteile und Reparaturen mit eigenen Kräften und entsprechendem Know-how selber ausführen zu können. Die Betriebsanleitungen, Erläuterungen, Schemata, Pläne, Berechnungen waren 220 Tonnen. Papier, aufgeschlüsselt in fast 5000 Zeichnungen, 4,5 Millionen DIN A4 Blätter in über 45.000 Ordner. Ich glaube, ihr hattet das, glaube ich, im Ego in einen Bunker eingeladen. Nicht?
Also da ist die am besten.
Also den Heiner.
Der wusste sie dann zählen. Ja.
Wo ist er denn? Ach,
das ist ja nicht neu, wenn genau. Ich auch über die Grenze bringe, muss ich beim Zoll eine Backliste vorlegen. Ne?
Ja.
Das haben die Leute schon gezählt, die es eingepackt haben.
Ja, ja. Aber ich meine, ihr habt das denn in einem Bunker eingelagert, nicht? Ja, achso. Irgendwo las ich,
dass es. Wo das alles verwaltet wurde. Es war ja nicht das Einzige, was gab. Es gibt ja noch mehr, was man in so einem Werk verwahren muss, als technische Dokumentation. Ne?
Ja, also es war natürlich, der Verlauf dieses Objektes verlief natürlich auch nicht reibungslos. So, und wir haben oft zusammengesessen, dann mit der österreichischen Bauleitung, einem Wimmer. Und der hatte dann, es gibt ein so Art Geschichtsbuch oder ein Buch über die Geschichte des ECO unterdessen, was mir eigentlich gefällt. Also auch vom PCK komme ich nachher auch nochmal dazu, gibt es sowas auch. Und da wird der Herr Wimmer befragt durch Leute vom ECO, die dieses Buch erarbeitet haben, wie das denn damals so war. Und da schildert dann der Herr Wimmer, naja, also er hätte damals mit Rubert und mit Roloff da verhandelt. Das waren ja ganz schön harte Knochen. So, und der Roloff, das ist ja nicht nur ein Preuße, das ist ein roter Preuße gewesen. So, ich meine, gut, das könnte ich jetzt sagen, Eigenlob. Das will ich nicht, um Gottes Willen, nicht so sehen. Aber wir haben uns natürlich, wir hatten ja nichts zu verschenken. Wir haben unsere Interessen, wir hatten einen Vertrag, wir haben den Vertrag ausgelegt und wir haben das verlangt, was vertraglich vereinbart war. So, und dass es dort manchmal unterschiedliche Auslegungsarten auch gab, ist, denke ich, selbstverständlich oder ist verständlich, ist menschlich. Aber letztendlich haben wir uns immer auf einem Weg geeinigt, der beiden Seiten sagen konnte, gut, wir haben einen Kompromiss. So, der eine hat ein bisschen Schmerzen, der andere hat ein bisschen Schmerzen, aber wir haben eine Lösung. Und das ist eigentlich auch mein Credo, der Versuch, eigentlich immer eine Lösung zu finden. So, manche einer sagt dann, er versucht immer Ausgleich. Natürlich muss man auch mal eine Situation zuspitzen. Und das haben wir auch oft genug gemacht. So, aber man muss dann noch wissen, wenn man sagen, so ist es gut. Der andere hat jetzt Schmerzen genug gefühlt. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir das was da ansteht, eigentlich als Lösung dann präsentieren können. Ja, mehr ist eigentlich zu dem Objekt nicht zu sagen. Ich meine, außer...
Vielleicht ein Wort würde ich mal sagen.
Ja, bitte.
Es ist uns immerhin gelungen, diesen Umfang mit einem klugen Projektmanagement in einem Zeitraum vom Tage des Vertragsabschlusses bis zur ersten Charge in 3 Jahren minus einer Woche in Betrieb zu nehmen.
Und das war also 2 Milliarden Ausland. Und was hatten wir im Inland? Auch eine gute Milliarde noch.
Im Markt der DDR waren es über 5 Milliarden.
Ja.
Und zu diesem Ausgleich, ja, muss man wirklich dazu sagen, ein solches Riesenobjekt bedarf ja auch in der Folge der gegenseitigen Beziehung.
Ja. Ja.
Wenn man da sozusagen Tabula Rasa gemacht hätte,
ja,
dann wäre natürlich das Hochfahren der Anlage,
ja,
und das gegenseitige Verstehen, wenn in einer schwierigen Situation technische Hilfe erforderlich ist, gar nicht möglich gewesen. Also insofern war das eine absolut richtige Politik. Ja.
Ich habe ja neulich dieses Beispiel, da neulich dich ja angesprochen, eines Sonntags morgen im Januar in irgendeinem Jahr, weiß ich, 84 oder 85, Karl Döring war da schon Generaldirektor dann im ECO. Also irgendwas stand. Es hatte ein, wie gesagt, es war ein wunderbarer Wintertag. Du musst sofort, die Föß muss sofort ran. Ich sagte, wie stellst du dir das vor? Die sollten gleich am Nachmittag vielleicht schon ankommen. Ich habe da sicher ein bisschen gezögert, dachte, das musst du doch wissen. Jemand hat eine Telefonnummer von dem Chemnerik haben, so ein Vorstandsmitglied von der FÖS dort. Bitte?
Der war vielleicht gerade Skifahren.
Ja. So, und dann habe ich mich aber ans Telefon geklemmt und dann weiß ich, am Sonntagabend oder Montag früh waren dann die Leute auch gleich da. Also, und auf solchen Zuruf. Er war, bei ihm stand dahinter die blanke Produktion.
Ja,
da drohte ein Ausfall. Und so haben eigentlich, wenn ich das jetzt auf mich mal wieder beziehe, ist Quatsch, will ich auch gar nicht. So haben hier unsere Leute gearbeitet. Das war auch da, so auch der Kaufmann in der letzten Reihe, der wusste, wenn an einem Objekt Not auftrat, ich muss handeln, ich muss was tun. Natürlich auch mit seinen entsprechenden Vorgesetzten Leiter, das ist klar, weil man das nicht alleine machen konnte. Und manchmal ging das auch dann, wenn es größere Probleme noch waren, natürlich auch in irgendwelche anderen Ministerien, weil da irgendeiner geschlampt hatte, vielleicht irgendein Versäumnis aufgetreten war. Aber man muss bei der Sache dann sein. Als Dr. Sonntag hier war neulich, ich hatte mit ihm dann nochmal gesprochen.
Das machen wir vielleicht nach der Pause, VW, oder?
Ja, nee, ich sag das nochmal. Nee, nur weil es allgemein ist. Ich sag ich, so wie du das machst, der ist ja immerhin 90 oder wird 91.
Er wird 90, er wird 90. Nächstes Jahr im März 90.
Ich sage, wie du das machst, das ist à la Bonheur, freut mich und das ist toll. Sag ich, du hast sicher deine Arbeit immer mit Leidenschaft gemacht. Das sagt er. Das stimmt, nur mit Leidenschaft. Immer mit Leidenschaft. Und das ist eigentlich das, was letztendlich auch eine bestimmte Atmosphäre in solchen Betrieb auszeichnet. Es muss dann, man kann also Generaldirektor sein, bitte sehr, erster und dergleichen, sage ich bestenfalls. So, und das letzte Wort nach den Ordnungen, die es dort gab, hätte sicher auch der Generaldirektor in einem Fall wie in einem Kombinat natürlich genauso. Das war ja ein Wirtschaftsprinzip oder Leitungsprinzip in der DDR-Wirtschaft. Also eigentlich die persönliche Verantwortung nach kollektiver Beratung. Nicht so. Das war ja der Grundsatz. So, aber es musste diese Leidenschaft eigentlich in allen Ebenen da sein, um solche Arbeit machen zu wollen. Und immer zu wissen, das, was ich dort versäume oder eben noch besser machen kann, ist immer auch ein Teil des Großen. Ohne, dass man das nun unmittelbar so an die Glocke hängt und sagt, ja, das war unser Eigentum, Volkseigentum oder was. Jetzt würde Peter Ruben da sicher dann jubeln, wenn das so wäre, wenn das jeder wüsste, da jawohl, mein Anteil war, aber das war so. Ich würde das zumindest auch für uns und mit den Begegnungen, mit denen ich in der Industrie hatte, eben hier Heiner Robert oder eben Karl Döring, würde ich das immer für uns in Anspruch nehmen, dass wir das versucht haben, als Credo auch zu leben. Das hat uns einen 12- oder 10-Stunden-Tag eingebracht, einen 8-Stunden-Tag nie. So, wenn ich unsere Richter angerufen habe um 18 Uhr, da saß ich noch am Schreibtisch. So, und also ich bin meistens also nicht von 19 Uhr aus dem Haus gekommen und war seit früh um 7 meistens da. 7 deshalb, weil ich früh um 7 zwischen 7,5 und 8 eigentlich immer mal Generaldirektor ganz gut anrufen konnte. Da waren dort noch keine Dienstberatung oder Beratung. Also konnte man sich kurz mal dann
zu Herrn Dingruber. Ich gerade mit Herrn Dingruber
so, aber diese Leidenschaft muss eben da sein und die muss man eben versuchen auch vermitteln zu können.
So, dann wollen wir einen Punkt machen? Machen wir jetzt hier erstmal einen Punkt, würde ich sagen, genau. Und lassen mal Herrn Professor Rösler ran.
Ja, es gab mindestens, ich will mal wieder aufstehen, 2 Phasen im DDR-Außenhandel. Und was wir alles gehört haben, ist die 2. Phase. 1968 ist nicht zufällig in diesem Jahr, also der Industrieanlagenimport gegründet worden. Das hatte mit einer Strategieänderung zu tun. Ich will ganz kurz was zur ersten Phase sagen. Anfang der 50er Jahre, erster 5-Jahr-Plan, sozialistische Industrialisierung und das Streben nach Autarkie. Und das hieß, erstmal machen möglichst alles selber. Was wir denn nicht können, das aus dem sozialistischen Lager, na und was uns dann noch fehlt, da muss der Außenhandel eben dran und muss das besorgen und das war auch nicht einfach. Der größte Teil des Handels im Westen war der innerdeutsche Handel. Der war von vornherein sozusagen gesetzmäßig bilanziert. Das heißt, man durfte nur so viel importieren, wie exportierte. Und damit war das war die ganze Weisheit beim Außenhandel. Also erst mit dem neuen ökonomischen System kommt die Idee auf, ich sage es mal in den Worten von Walter Ulbricht, der dann sagte, stimulierende Faktoren der Außenmärkte für die Industrie nutzen. Also auch Wissenschaft, Technik, aufpassen, was man da einkauft, nicht nur, dass es die Lücke füllt, sondern dass es auch insgesamt der Wirtschaft vorwärts bringt. Das war natürlich noch in der Phase, wo man meinte, man kann auch technisch den Kapitalismus überholen. Die Idee war, die wissenschaftlich-technische Revolution schafft er nicht. Aber wir mit unserem Potenzial, ich meine jetzt nicht die Größe der DDR, sondern die sozialistische Eigentum. Das ging dann bis Honecker und da wurde eine neue Strategie entwickelt oder die wurde modifiziert, die unter Ulbricht im neuen ökonomischen System. Und die war, jetzt kommt das Wort, wir machen das so, nicht mehr dieses Überholen und Einholen, Abmühen, sondern wir kaufen modernste Betriebe ein, möglichst schlüsselfertig, das Wort kam ja hier. Ein Kollege hat vermutet, dass es von Schalk-Golodkowski kommt, macht alle die Idee, nicht von Honecker, klar, aber so, na, was er alles von Ökonomie nicht verstand, konnte das also nicht von ihm sein, das war ein ganz schlaues Programm von Schalk-Golodkowski, sah ganz nach dem großen Alex aus. Es war nicht seine Erfindung, sondern die ersten waren in Polen, die das im großen Maßstab jetzt von der
auch die SU.
Seite machte, ja.
Aber auch erst ab den 60er Jahren in der SU.
Ab 60er Jahre ist jetzt überhaupt mal gucken, ob wir den technischen Fortschritt nicht auch einkaufen können, wenn wir importieren, ja. Also dass das soll die Effektivität der Volkswirtschaft erhöhen, nicht nur eine Lücke ausfüllen, nicht? Also nicht nur etwas, das fehlt, ersetzen, sondern möglichst so, dass es anreizt, dann auch anderen Bereiche weiterzuentwickeln. Das war dann also jetzt Honecker im 70er Jahr. Wir machen das so. Es hatte 2 Fehler, die nicht mit der DDR zu tun haben. Einer hat Herbert Roloff ziemlich deutlich angesprochen. Das ist die technisch-organisatorische Seite. Er hat so gesagt, wissenschaftlich-technischer Fortschritt besichtigen, nicht? So. Die Idee war, wir nehmen das, machen die schlüsselfertige Fabrik und exportieren die Produkte, damit bezahlen wir das. Ne? Jetzt hat Herbert Roloff hier schon gesagt, es ist schon schwierig, von der Zeit her, also eine schlüsselfertige Fabrik als modernste Technik und damit auch konkurrenzfähig zu nehmen. Aber wenn man die nun noch, damit man es abzahlen kann, 5 Jahre laufen lassen muss, ne? Da war das also nicht mehr der Fall. Das war der eine Fehler, der andere, nicht Fehler, das war die eine Fehlkalkulation, die andere war, man ist von expandierenden Märkten ausgegangen. Und das hat auch geklappt bis 1974 zur ersten weltweiten Wirtschaftskrise. Von da an war es weitaus schwieriger und dieses ganze Projekt funktionierte so nicht mehr. Es gab diese Verdrängungskonkurrenz im Handel, im Außenhandel. Und ja, die Ölpreise waren der Ausgangspunkt dieser ganzen Verschärfung. Das Ding lief also so nicht mehr. Und dann hat man also auf solche Dinge gekommen, wie, das war ja ein Kompensationsgeschäft, nicht? Man, von einem Gedanken hier. Man kauft ein, nicht? Produziert und bezahlt mit den Erzeugnissen. Und dann hat es also Versuche gegeben, jetzt nicht mehr auf dem Markt, sondern direkt, wenn man den in die Anlagen kaufte, gleich mit denen klar zu machen, weil es schwierig geworden war. Ihr nehmt aber auch Produkte ab. Ja? Mhm. Da hatte man sozusagen den offenen Markt nicht mehr und die Konkurrenz, sondern das war, wenn wir, wenn wir
Kompensation.
Kompensation. Ja, ja, ja.
Import-Export. Ich sage dazu ja im zweiten Teil nochmal was. Ja.
So, das war also dann schon auf diese veränderte Weltlage und durchschlagend die Verschuldung dann kommt, weil das ja alles nicht so klappt, wie die Strategie meinetwegen von Schalk, vielleicht von Schalk, eben nicht aufgehen konnte. In den 80er Jahren wird das also weitaus schwieriger und da kommt das, was heißt, also da möchte ich dann auch vielleicht noch zu was hören, Export um jeden Preis, das hieß aber Import, möglichst viel mit Export verbinden, nicht? Also wir importieren und dafür müsst ihr aber möglichst viel abnehmen, das wurde dann gewissermaßen zwangsmäßig, dass in dieser...
Das wurde pervertiert.
Ja, 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 natürlich. Nicht? Also was ursprünglich gedacht war, frei, es wird auf dem freien Markt verkauft, weil es ja so toll ist, nicht? Wurde jetzt mühsam abgeschlossen, Fall für Fall, und das waren ja durchaus große Fälle dann, nicht? Also wie war es, 10.000 VW-Motoren sollten... abgenommen werden.
100.000 pro Jahr.
100.000, also,
ne? Also es zunächst, war zunächst 30.000 und dann ja. Aber eigentlich 100.000 wollte VW dann jährlich haben.
Das waren dann also Dimensionen und damit war man sicher, das wollte man nicht auf dem Markt mit beginnen, sondern das hatte man dann sozusagen in der Tasche, wenn man denen den Gefallen getan hatte, überhaupt das Projekt in der DDR zu beginnen. Das waren also, es kommen dann also ursprüngliche tolle Idee noch unter Ulrich und ich würde dann langsam immer schwieriger zu realisieren im Sinne dessen, was die Bilanzierung betraf. Nicht? Wir wissen alle, dass die bis 1981 ab 70 dann nach stark vernachlässigt wurde. Man hat es Versuche gegeben, das wieder zu korrigieren und ab 86 war das Latein dann doch weitgehend am Ende. Man musste wieder Schuldung zulassen. Aber gekämpft gewissermaßen, es ging über um Milliarden.
Klar. Bilanzierung heißt, keine Verschuldung zuzulassen.
Nein, die Verschuldung war schon da. Die Verschuldung,
ja. Was heißt das Bilanzierung?
Bilanzierung hieß mit, wie?
Also ich glaube, man muss da schon unterscheiden zwischen der Wirtschaftlichkeit der einzelnen Objekte,
ja.
Die ja mit ihren Grundsatzdokumenten auch als darzustellen ja. War, und der gesamtvolkswirtschaftlichen Betrachtung, ja. Wo die Schulden aus meiner Sicht ja eher in einem viel anderen Sektor ihre Ursachen hatten, als dass diese Kompensationsgeschäfte wirtschaftlich nicht effektiv genug gewesen wären.
Nee, ich meinte der Kampf dann gegen diese, wie Sie sagen, gesamtvolkswirtschaftliche Verschuldung, da an der Front wurde hier aber auch mächtig gedrückt, das was rauskommt. An Ausgleich der Bilanz. Unser Ziel war, wie ganz erreicht wurde, beziehungsweise nur kurze Zeit.
Das reicht dann nochmal.
Sie wurden gewissermaßen an eine Front geschickt, die mit der ursprünglichen oder technisch, von der technischen Seite und ökonomisch mit Ihnen selber nicht viel zu tun haben. Aber Sie mussten mitkämpfen.
Na gut, dann.
Ja, danke.
Vielen Dank.